Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist Montag, ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Eine neue Folge Montag, Moon Talk heißt dieses Format. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hätten wir mal nicht so den Formatnamen nicht so nah an dem Tag,
ja,
an dem wir das Ganze aufnehmen.
Als wäre es Absicht, gell?
Ja, verrückt. So verrückt wie der NFL-Spieltag gestern. Da war mal wieder einiges los. Wir hatten alles. Wir hatten wirklich alles. Vom Hail Mary. Wir hatten super enge Finishes. Wir hatten Game-Winning Field Goals. Wir hatten National Tight End Day.
Jetzt Adrian. Hör auf damit. Ich hab, ey,
falls du das nicht mitbekommen hast. National Tight End Day.
Ich schaue ja
immer das ist.
Ganz viele Spiele dann halt in 40 Minuten durch. Und meistens mache ich schon einen Kommentar auch dazu an, weil manchmal kriegst du einfach irgendwas gesagt, selbst in den 40 Minuten, was du nicht live mitkriegst, irgendwie, keine Ahnung, Spieler X ist verletzt raus oder was auch immer. Und ich weiß nicht, wie oft ich allein jetzt schon, und ich habe noch ungefähr 3-4 Spiele, die ich jetzt dann nach unserer Aufnahme mir angucken will, vor mir, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Und das ist doch so ein Unsinn. Also, Titans sind cool, alles gut, aber was soll denn das? Wie kann man denn so eine Agenda
Record Record-breaking Tight End Touchdowns für einen National Tight End Day. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ja, für dich ist natürlich jetzt ärgerlich, dass du die jetzt so häppchenweise bekommst, also so nacheinander. Das Ding ist aber, wenn du Red Zone geguckt hast, hast du es in den Live-Übertragungen ja bekommen. Und dann war Scott Hansen auf einer ganz eigenen Mission unterwegs, das Hauptsache oft zu erwähnen. Bei jedem Tight End Catch hat Scott Hansen das erwähnt, plus dann noch mal die Live-Kommentatoren. Was für ein Overflow.
ich verstehe es dann auch nicht so ganz. Also, es ist ja irgendwie. Es war
gibt's
ja schon
auch einen National Running Back Day? Die bräuchten
ja, genau.
Das eher.
Wann fangen wir dann an mit hier? National Panther Day?
Ey.
Weiß nicht.
Nee, da muss ich gleich mal einhaken. Die Panther, ich muss das noch mal nachchecken, ob es irgendwie statistisch auch belegbar ist, dass die Panther dieses Jahr, weil das hatten wir auch gestern, einen der besten Punts aller Zeiten, glaube ich, in der NFL. In welchem Spiel war das aber? Jaguars? Oder war es der? Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen. War es also, Jaguars, Packers oder Titans? Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Titans war auf jeden Fall. Titans war das schlechteste Special Teams Spiel, was ich glaube ich jemals von einem Team gesehen habe.
Ja, stimmt.
weiß ich nicht, ob es das war.
Oh, muss ich gleich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, die Panther dieses Jahr. Die machen ihren Job. Wer seinen Job nicht macht, sind die Jets. Die Entlassung von Robert Saleh könnte in die Geschichte eingehen als eine, wenn nicht die schlechteste Trainerentlassung innerhalb einer Saison aller Zeiten. Und wir haben noch gesagt, vor dem Spiel, wenn sie sogar gegen die Patriots verlieren, dann kannst du den Laden eigentlich dicht machen. Und was soll ich sagen? Sie haben verloren. Und das, obwohl der gebenchte Jacoby Brissett weite Teile des Spiels auf dem Feld stand und nicht Drake May, der sich verletzt hat. Was, also die Jets Defense, nachdem sie ihren defensiven Headcoach entlassen haben, fällt auseinander.
Ich meine, ich würde schon sagen, sie haben ja die weite Teile dieses Spiels an sich kontrollieren können, aber sie waren
gegen
halt wieder
Patriots,
nicht da, als sie es gebraucht haben.
Ja.
Genau, gegen die Patriots. Und dann, als es eben drauf ankam, waren sie nicht da. Und jetzt haben wir 3 Spiele ohne Saleh, 3 Spiele, in denen die Defense eben, als es drauf ankam, nicht gut aussah. Also die Patriots hatten jetzt hier kein großartiges Spiel oder sowas. Du hast gesagt, Drake May musste früh raus, dann kriegen sie, die haben den langen Punt-Return, wo sie dann mit kurzem Feld scoren können. Aber sie haben eben mit Brissett den Ball spät im Spiel bewegt, als sie ihn bewegen mussten. Und da hatten die Jets eben auch genug Chancen, diese Drives zu beenden. Längere Third Downs, kassieren sie Pässe über die Mitte, sie kassieren diesen Scramble von Brissett, sie kassieren Yards nach dem Catch. Und die Offense wirkt unorganisiert. Ulbrich in puncto Game-Management, Katastrophe. Also was die gestern auch an Entscheidungen teilweise hatten, die hatten einen Punt von der gegnerischen 40 bei 4. und 3. Die hatten einen Punt von der gegnerischen 49. Sie kicken ein Field Goal bei 4. und 1 von der gegnerischen 11. So kannst du halt auch Spiele verlieren. Ich habe meine absolute Lieblingsstat diese Woche ist zu diesem Spiel. Die Jets hatten gestern 20 Punkte, über 20 Punkte, also 20 plus Punkte. Sie hatten keinen Turnover und sie haben weniger als 250 Yards zugelassen.
Die habe ich mir auch aufgeschrieben.
Hast du gesehen? Ja, sehr gut.
Das
von 1940 bis gestern waren Teams mit diesen Parametern 756 und 0. Jetzt sind sie 756 und 1. Und das passt ja irgendwie auch zu dieser Jets-Saison. Also, es ist. Du kriegst ja, selbst offensiv hatten sie auch wieder ein paar Play. Rodgers hat ja auch wieder ein paar richtig gute Pässe gehabt gestern. Garrett Wilson, die Connection, so langsam kommt die auch mehr. Aber es gibt einfach kein Vertrauen bei diesem Team, dass sie das konstant abrufen können.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte mir eine ähnliche Stat gesehen. Da war es aber, vielleicht waren die Parameter ein bisschen anders. Auf jeden Fall war es auffallend, dass seit 2012 der Rekord dieser Parameter oder Teams mit diesen Parametern 220-0 oder irgendwie sowas waren.
Ja, konnte sein, ja.
Aber weißt du, wer 2012 das schon mal gemacht hat, dann in der Form? Aaron Rodgers mit den Packers.
Ach so, okay, ich dachte jetzt die Jets. Okay.
Nee, Aaron Rodgers mit den Packers. Ja, und ich meine, ja, wir sprechen natürlich dann die nächsten Wochen weiterhin über die Jets, aber das sieht nicht also gut aus.
Sie stehen halt, diese beiden Teams am Ende einfach nur in der Tabelle nebeneinander zu sehen. Na, die Patriots, die kompletter Umbruch, Rebuild, Neustart, und die Jets all in, müssen wir es schaffen, und die stehen einfach beide 2-6.
Also die Patriots sind aktuell vor den Jets.
Ja, gut.
Was das Standing angeht, durch den Sieg, ja, genau. Ultra bitter, aber das kann man bei den Bengals auch behaupten, die jetzt 3-5 stehen. Die Frage ist, ob man den Laden auch dicht machen kann mittlerweile. Sind immerhin Dritter in der eigenen Division, aber die haben gestern gegen die Eagles relativ deutlich verloren. In einem Spiel, wo wir gesagt haben, ja, man muss mal beweisen gegen so ein Team. Dann kam ja aus 2 Siegen, dass man vielleicht noch gut ist, dass man vielleicht noch wirklich um die Playoffs mitspielen kann, und dann 17-37 gegen die Eagles zu verlieren, das dämpft die Stimmung gewaltig.
Voll. Und ich will 2 positive Worte über die Eagles sagen, bevor wir die Bengals auseinandernehmen. Zum einen, die Eagles Defense wird mehr und mehr eine Unit, die man ernst nehmen muss. Und aus Eagles Sicht war es schon cool zu sehen, dass sie diese Art Spiel ja dann doch in sich haben. So, ne, ein Team auf der anderen Seite, das schon, würde ich mal sagen, also vor diesem Spieltag hätten wir gesagt, realistische Playoff-Ambitionen immer noch bei den Bengals. Ein Team, das auf jeden Fall die individuelle Qualität hat, auch wenn der T. Higgins-Ausfall natürlich dann diese Offense direkt wieder vor Probleme stellt. Aber wo sie defensiv insgesamt wenig zulassen, die Eagles, wo sie Big Plays haben und dann eben dieses Spiel auch damit kontrollieren können. Und dann war es, denke ich, ziemlich sicher das beste Saisonspiel von Jalen Hurts. Also ich werde nachher noch ein bisschen was dazu posten, auch ein paar Sachen, aber nachdem er letzte Woche sein, in meinen Augen, schlechtestes Saisonspiel hatte, als Passer vor allem, war das hier viel, viel besser. Und ich will das nicht sofort im nächsten Satz relativieren, aber wir müssen es einordnen. Und es hilft natürlich, wenn man gegen eine Bengals-Defense spielt, die, also, Bottom-3-Defense, würde ich sagen, mittlerweile in der NFL ist. Die können den Run nicht stoppen, die können Quarterback-Runs nicht stoppen. Sie investieren alles in die Box, können den Run immer noch nicht stoppen. Sie haben 0 Pass-Rush, was Hurts natürlich entgegenkommt, wenn er Zeit in der Pocket hat, wenn er nicht schnell in der Pocket spielen muss. Das hat man auch gemerkt in dem Spiel. Und das hat jetzt einen Punkt erreicht bei den Bengals, wo die so echt Probleme haben, kompetitiv zu sein. Also sie verlangen letztlich von ihrer Offense ja, dass sie jede Woche, weiß ich nicht, 27, 30 Punkte macht. Gleichzeitig ist die Offense aber selbst an einem Punkt, da hatten wir ja in der Preview drüber gesprochen, der einfach frustrierend ist. Also diese Balance zwischen, ja, einerseits kann das jederzeit explodieren, ne, wenn du Chase, Burrow, Higgins auf dem Feld hast, und sie kriegen ja auch ein bisschen explosive Plays vom Run-Game dieses Jahr, dann ist immer die Chance da, 30 Punkte zu machen. Aber strukturell, down für down, einfach keine gut designte Offense. Und du kannst dich dann nicht auf den Floor offensiv verlassen, der eigentlich da sein müsste mit dieser individuellen Qualität. Ich will, um deine Frage zu beantworten, die Bengals noch nicht komplett abschreiben, weil die stehen jetzt 3-5. Die Saison hängt jetzt natürlich fast jede Woche am seidenen Faden, das ist auch klar. Sie haben die Raiders nächste Woche, das ist natürlich ein Must-Win. Dann at Baltimore, danach bei den Chargers, das könnte ein sehr, sehr wichtiges direktes Spiel im AFC-Wildcard-Rennen werden. Und danach gegen Pittsburgh, was vielleicht auch ein sehr wichtiges direktes Wildcard-Duell werden kann. Also nach diesen 4 Spielen, denke ich, müssen sie mindestens 6-6 stehen, also 3-1 gehen über diesen Stretch, damit sie noch eine Chance haben. Ich schreibe sie noch nicht komplett ab, aber mit dieser Defense im Moment habe ich nicht viel Hoffnung.
Wir wollen aber vor allem über 3 andere Spiele sprechen, angefangen mit den Browns. Wir wollen über die Browns sprechen, wir müssen über die Browns sprechen, denn die Browns waren Riesenaußenseiter gegen die Baltimore Ravens, 7,5 Punkte. Die Browns haben mit Jameis Winston gespielt und die Browns haben gewonnen, 29-24. Wir haben ja in der Prediction-Folge über die Browns gesprochen, weil ich sie mit einem sehr guten Rekord hatte, einen, den sie niemals mehr schaffen werden. Und ich hatte sie vor allem in den Playoffs. Aber ich glaube, in Berlin auf Tour. Haben wir darüber gesprochen? Ich weiß nicht, ob wir es in der Aufnahme, also in Hamburg auch gemacht haben. Deswegen in Berlin bin ich mir relativ sicher, dass wir quasi scherzhaft gesagt haben, dass ich den Quarterback-Tausch schon eingeplant habe, damit sie diese Siege erreichen. Weil schon da haben wir gesagt, ey, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit Jameis Winston besser performen als mit Deshaun Watson. Jetzt kommt Jameis Winston rein, wirft für 334 Yards und 3 Touchdowns, davon einer spät am Ende der Game-Winner, wenn man so will, auf Cedric Tillman zur Führung und über 300 Passing Yards. Das hat Watson nicht ein einziges Mal bei den Browns geschafft. Ob jetzt in dieser Saison oder in einer anderen. Scheißegal, nicht einmal. Jameis Winston hat den Browns auf jeden Fall neues Leben eingehaucht. Mhm. Auch wenn nicht alles rund lief. Also Elijah Moore hat danach gesagt, ja, die Football-Götter waren heute ganz sicher auf unserer Seite.
Ja.
Und wenn man an sowas glaubt, gerne, weil dann kann man sich das so erklären. Da lief schon einiges für die Browns in diesem Spiel, aber denen wird's egal sein. Aber es war halt für mich der Beweis von dem, was ich vor ein paar Wochen mal ganz vorsichtig geäußert habe, küchenpsychologisch analysiert, dass da die letzten Wochen halt kein Team auf dem Feld stand, das sich jetzt für dieses Team, für den Quarterback den Arsch aufreißt. Und gestern war das komplett anders. Also alleine die Pass-Protection, ja, die Offensive Line war wieder etwas besser besetzt, okay. Aber ich habe das ganze Spiel über gedacht, okay, Deshaun Watson wäre jetzt unter Druck. Der hätte jetzt schon Druck bekommen, der hätte jetzt schon mehrfach Druck bekommen.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass Jameis Winston immer die cleanste Pocket hatte, aber im Vergleich zu Deshaun Watson wenig Druck. Und da kann mir niemand erklären, dass das alleine von ein, zwei positiven Upgrades, an zwei positiven personellen Upgrades liegt. Diese Mannschaft war insgesamt viel besser, viel lebendiger als die Wochen zuvor.
Total. Es war ja nicht nur der Quarterback neu, es war auch der Playcaller neu bei den Browns. Ken Dorsey hat das ja diese Woche von Kevin Stefanski übernommen. Und ja, du hast einige das jetzt schon gesagt, zum ersten Mal in dieser Saison 20 Punkte überhaupt gemacht. Next-Gen Stats hat Winston mit 9,6 Air Yards pro Completion. Das sind die meisten für den Browns Quarterback seit Joe Flacco letztes Jahr. Und Winston, der erste Browns Quarterback mit über 300 Passing Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, auch wenn er es versucht hat, seit Jacoby Brissett 2022. Und das passt natürlich auch, dass die beiden Deshaun Watson-Vertreter der letzten beiden Jahre diese, in Anführungszeichen, Bestwerte bisher aufgelegt hatten. Plus natürlich, er hat es auch ohne Amari Cooper gemacht. Also das muss man ja auch sagen. Ja, die Offensive Line war gesünder, aber dafür ist der Nummer-1-Receiver halt nicht mehr da. Die Line hat man auf jeden Fall gemerkt. Der Pass-Rush der Ravens dieses Jahr ist okay, ist besser als erwartet, aber hier sind sie an Grenzen gestoßen. Und vielleicht, kleiner Teaser, wir machen ja noch einen Trade-Deadline-Mailback diese Woche. Der kommt morgen. Vielleicht war es so ein kleines Signal, dass die Ravens hier auch noch mal ein bisschen was machen sollten. Winston, ich habe die Set für, gesehen für ihn, 43 Dropbacks, 11 davon nur mit Pressure. Das ist dann plus die Cornerback-Verletzungen bei den Ravens natürlich dahinter. Die hatten ja mehrere Backups in der Secondary drauf. Das merkst du dann natürlich auch. Aber Winston hat halt auch viel dafür getan. Also Pocket-Movement war so viel besser als bei Deshaun Watson. Wie decisive er war, Ball schnell raus. Was für Fenster der über die Mitte auch attackiert hat. Fenster, die Watson halt oft hat verstreichen lassen. Dann der Touch, den er drin hatte. Auch hier, also generell, der hat halt Würfe genommen, die Watson oft einfach gar nicht genommen hat. Der zu Judy beim ersten Drive, wo Kyle Hamilton angerannt kommt. Der zu Elijah Moore früh der zweiten Hälfte bei Third Down. Wirklich decisive, mit Touch reingelegt. Nochmal zu Moore später, Mitte viertes Viertel, aus Play Action, legt er den perfekt über Hamilton vor den Corner dahinter rein. Der Njoku-Touchdown, ich meine, Njoku macht halt einen total crazy Play da am Catchpoint gegen Eddie Jackson, aber Winston gibt ihm eine Chance drauf, diesen Ball, mit, so wie er den Ball dahin wirft. Wir haben die Big-Play-Probleme in der Ravens-Defense dieses Jahr schon öfter angesprochen.
Ja.
Mit Jameis Winston hatten sie halt eine Chance, das auszunutzen. Erste Hälfte haben sie sich dann auch noch nicht so belohnt offensiv oder hat es nicht alles so geklappt für die Browns. Sie hatten zwei Field-Goal-Drives. Sie hatten den Fumble von Jameis Winston, der Strip-Sack durch Kyle Hamilton, wo er als freier Rusher von der Blindside durchkommt. Das hat den Ravens den Touchdown ermöglicht in der ersten Hälfte. Aber dann zweite Hälfte, 6 Drives, 3 Touchdowns, 1 Field-Goal, nur 2 Punts. Wie gesagt, da war Glück dabei. Ich habe mir aufgeschrieben, 3 Bälle in meinen Augen, die intercepted hätten werden können, wenn nicht müssen. Kyle Hamilton, klar, das war das Größte am Ende. Den muss er fangen und dann ist das Spiel durch. Eddie Jackson hatte eine spät im ersten Viertel, hätte da in der Endzone eine Interception haben müssen. Und noch mal später bei einem tiefen Wurf früh im vierten Viertel hätte auch Eddie Jackson den abfangen können als Single-High-Tiefer-Safety. Also die Interception-Bälle von James, die waren schon auch da. Und wenn er daraus irgendwie 2, 3 Picks geworfen hätte, dann würden wir noch mehr sagen so, ja, same old James Winston. Aber selbst same old James Winston wäre eben für diese Offense besser gewesen als das, was sie bisher dieses Jahr hatten.
Ich habe einfach ganz stark das Gefühl gehabt, das war so ein Ravens-Spiel, wo die von Anfang an nicht so richtig da waren. Ja. Ich meine, das haben wir ja jedes Jahr wieder, dass so ein Top-Team dann, also wenn du alleine auf die Records schaust, dass dann so ein Top-Team gegen ein vermeintlich schwaches Team antritt, auch wenn es ein Division-Gegner ist und dann einfach ein bisschen sloppy reinstartet.
Also weißt du, woran ich denken musste, weil wir das einfach mit den Ravens schon öfter gesehen haben, gerade dieses Jahr, wir hatten in Woche 2 das Spiel gegen die Raiders, das sie auch verloren haben, wo sie auch haushoher Favorit vorher waren.
Ja.
Und nicht nur so vom Gefühl her, wie sich das Spiel angefühlt hat, sondern ja auch da, du hast, wenn du eine Liste machst, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wenn du eine Liste machen würdest, wie viele Plays Baltimore hätte haben können, wenn nicht müssen, und wo du sagst, wenn die ein halbwegs cleanes Spiel spielen, dann gewinnen sie das auch. Und das war ja hier eben auch wieder genau das gleiche Ding. Also die Interceptions haben wir jetzt schon gesagt, Hamilton mit Abstand der Größte. Die Drops, Alter, halt wieder. Bateman, ja, er guckt da in die Sonne, ist mir schon klar. Aber bei 3. und 14, musst du diesen Ball irgendwie fangen. Der prallt halt schon fast so Comic-like von ihm ab. Und sie hatten ja noch mehr. Sie hatten mehrere Drops bei 3rd Down. Lamar Jackson hat auch ein paar Fehler drin gehabt. Hat einmal Zay Flowers tief für einen Touchdown überworfen. Also, Justin Tucker verschießt wieder ein Field Goal. Die 3 Punkte haben ihnen am Ende gefehlt. Dann hätten sie nämlich mit einem Field Goal beim letzten Drive gewinnen können. Und dann aber auch ein Thema, fand ich, und da müssen wir auch die Browns-Defense dann loben. Da waren zwar einige der Drops der Ravens mit dabei, aber 3rd Down. Die Ravens waren 2 von 10 bei 3rd Down. Und wenn wir 4th Down mit dazu nehmen, waren sie 2 von 12. Also da haben die Browns schon auch Plays gemacht.
Ja, ich weiß halt nicht, wie viel ich da jetzt reininterpretieren würde. Das ist eine Sache, die man, finde ich, beobachten muss. Ravens gegen vermeintlich große Außenseiter und die Secondary allen voran. Offensiv weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mir da so viele Gedanken drüber machen würde. Gerade auch direkt am Anfang. Also das Spiel kann in eine ganz andere Richtung gehen, wenn du da früh das 4. und Goal, wenn du da eben nicht scheiterst. So, und dann halt, du hast es ja schon alles angesprochen mit den Drops, offensiv und defensiv. Wie gesagt, einfach so ein Spiel, was von Anfang an so ein bisschen sloppy wirkte, darf dir halt eigentlich nicht bei einem Division-Gegner passieren, wo du ja eigentlich weißt, die kommen mit neuem Rückenwind einfach. Das ist einfach das ist einfach eine Veränderung, die kann einen Impact haben, wenn ein anderer Quarterback reinkommt. Und gerade bei dieser Franchise mit diesem Quarterback, der da sich verletzt hat. Also, wo man ja gehofft hat, dass da mal jemand Neues kommt. Dementsprechend hätte man hier besser vorbereitet sein müssen und könnte halt vielleicht noch mal Thema werden.
Könnte noch mal Thema werden, glaube ich halt tatsächlich, weil jetzt sind sie eben nur 5-3, die Ravens. Die Steelers, über die sprechen wir gleich noch, die spielen heute Abend noch in der Division. Die könnten dann mit einem Sieg auf 6-2 stellen. Du lässt halt so ein Team zum Beispiel wie die Bengals, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, lässt du eben irgendwie noch mit drin, wenn du selber deine Hausaufgaben nicht machst und solche Spiele wie gegen Cleveland, wie gegen Las Vegas verlierst. Und das ist so ein bisschen ein Thema, was die Ravens rauskriegen müssen. Ansonsten bin ich bei dir. Also, der erste Drive fand ich sah ja auch echt smooth aus eigentlich. Das war die Offense, wie wir sie kennen. Dieses präzise Quick Game von Lamar, dieses vielseitige Run Game. Dann in der Red Zone kriegen sie es halt nicht durch. Ich fand, ab dann wurde es aber immer mehr eben auch up and down. Also die größeren Fehler haben wir schon angesprochen, die Drops insgesamt. Bateman hatte dann noch mal einen bei 3rd Down, Aguilar hatte einen bei 3rd Down. Da kamen ein paar mit dazu. Aber der Rhythmus, fand ich, war auch so offensiv dann nicht mehr da. Und die Browns sind natürlich immer noch eine gute Defense, ist auch ganz klar. Und die haben auch Plays gemacht defensiv. Aber letztlich, auch das Run-Game war nicht so konstant, wie wir das schon gesehen haben. Sie gewinnen es halt wahrscheinlich trotzdem, wenn ihre Receiver nicht bei 3rd Down 3 Bälle fallen lassen. Sie gewinnen es wahrscheinlich trotzdem, wenn ihre Safeties zumindest einen dieser Bälle abfangen. Aber das sind halt eben, wenn die gegnerische Offense dann plötzlich halt gut spielt, dann hast du eben diesen Spielraum für Fehler so nicht mehr.
Ja, und so sind die Ravens eben nicht klar vorne in der Division, 5-3. Und die Browns stehen jetzt bei 2-6. Wir sprechen jetzt über das Sunday Night Game. Die 49ers gegen die Dallas Cowboys. Ich muss aber eine Sache vorab ansprechen. Es gab auch an diesem Sportwochenende natürlich wieder einige Dinge, über die ich mich aufgeregt habe. die Sache, über die ich mich am meisten aufgeregt habe, ist folgende. Weil es gibt ja viele Menschen, und wir hatten auch solche Leute schon gerne mal in unseren DMs und Mentions, die meinen, Sport und Politik müsse man trennen. Ganz klar voneinander. Das eine darf nichts mit dem anderen zu tun haben. Also die behaupten quasi, das eine gesellschaftlich verstrickte Thema darf nicht mit dem anderen gesellschaftlich sehr verstrickten Thema zusammen agieren, was eigentlich unmöglich ist, aber gut. Ich meine, ich habe da eine komplette Folge 13 Fragen, könnt ihr euch angucken bei YouTube, und da mitgemacht, wo ich mich dazu äußere, wie ich dazu stehe, aber ich meine, wenn das gesagt wird, also dieses ja, bleib beim Sport, Sport ist nicht politisch, blablabla, da geht's ja meistens dann um Äußerungen rund um gesellschaftspolitische Themen. Ja, also Homophobie, Sexismus, Rassismus. Wir erinnern uns an die Kaepernick-Geschichte. Großes Thema. Komischerweise halten die gleichen Leute, die genau das immer sagen, jetzt gerade die Klappe, vor allem gibt es die ja auch zuhauf in Amerika, wenn dann so richtig politische Statements stattfinden im sportlichen Umfeld, also sogar parteipolitische Statements, ja, nicht gesellschaftspolitisch, wo es nicht irgendwie um Menschenrechte geht oder Vergleichbares, sondern parteipolitische Statements, kurz vor der Wahl in Amerika. Und plötzlich scheint es vollkommen okay zu sein. Plötzlich lese ich nirgendwo von wegen, haltet Politik aus dem Sport raus. Weil wenn Colin Kaepernick sich für Menschenrechte einsetzt, beziehungsweise hinkniet, um genau zu sein, dann ist ein Riesenskandal und dann geht das gar nicht und bekommt auch keinen Job mehr in der NFL. Aber wenn Nick Bosa mit einer Make America Great Again Cap ein Postgame-Interview crasht und auf seine Mütze zeigt, dann ist das offensichtlich gar kein Problem. Oder ein College-Kicker einen Tag vorher nach einem Touchdown ein Make America Great Again Shirt zeigt, gar kein Problem. Mich beschleicht so langsam das Gefühl, das ist jetzt etwas suffisant formuliert, dass dieses Politik hat im Sport nichts verloren Thema so lange gilt, bis es halt um die in Anführungszeichen richtige Politik geht. Ja, also was denn jetzt? Also das finde ich wirklich, das macht mich wirklich wahnsinnig.
Ja, ja, ich weiß, dass du da musstest du dir Luft machen. Ich habe diese Szene Kittel war ja dabei, aber mit Bosa eben nach dem Spiel habe ich da erst ganz, ganz spät dann gesehen, weil das letzte Spiel war, was ich aufgearbeitet habe für jetzt die Folge. Und war auch sofort so bei mir, boah, Alter, muss das denn echt sein? Ja, aber wie du sagst.
Nein, muss es nicht, auf gar keinen Fall.
Richtig.
Weil wie gesagt, Nick Bosa ist einer derjenigen, die sich öffentlich über Kaepernick echauffiert haben. So. Und die gleiche Person, der größte Trump-Fan überhaupt, stellt sich jetzt wirklich ins National TV und zeigt auf seine Cap für ein politisches Statement.
Ja.
Geht halt in meinen Augen, also entweder ganz oder gar nicht. So, ne? Ja. Beides zusammen macht irgendwie dann nicht so viel Sinn. Und sowas erleben wir leider in Deutschland, vor allem dann natürlich im Bereich Fußball, auch immer wieder gerne. So, aber wir sprechen über das Spiel. 49ers schlagen die Cowboys 30-24. Ich finde ein super weirdes Spiel, weil erste Halbzeit von beiden Teams nicht besonders gut, vor allem offensiv echt sloppy. Dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Die 49ers kommen aus der Halbzeit wie ausgewechselt, ultra dominant, offensiv und defensiv. Eine Klasse besser als die Cowboys zeitweise. Und dann sind die 49ers im vierten Viertel 13 Punkte vorne und trotzdem wird es hinten raus nochmal richtig eng und richtig spannend. Aber so blöd es klingt, die Cowboys sind dann nur rangekommen, weil die 49ers zwei Defense-Busts hatten, beziehungsweise sie sich einmal gegenseitig über den Haufen gelaufen sind und ausgerechnet CeeDee Lamb zweimal alleine in der Endzone steht. Ja. Ich glaube, wären diese zwei Plays nicht so passiert, wäre es deutlich geblieben, wäre es deutlicher ausgegangen.
Ja. Ja.
Weil die Cowboys offen hat sich ansonsten wieder extrem schwer getan. Also das sogenannte All-Pro-Running-Back-Duo aus 2018 mit Delvin Cook und Ezekiel Elliott. Mit 16 Runs für 46 Yards. Dak
Prescott
mit zwei unschönen Interceptions wieder.
Ja.
Nur CeeDee Lamb hat geliefert. Also ihr merkt, das ist das Gleiche, was wir sonst auch immer über diese Offense gesagt haben.
Ja.
Der große Haken oder das große Problem daran ist, sie kommen gerade aus der Bye Week und da hatte man ja schon die Hoffnung, dass man irgendwie was sieht, was Hoffnung machen kann.
Ja, also haben wir sehr ähnlich gesehen, dieses Spiel auch und auch gerade die Cowboys-Perspektive, weil meine ersten Notizen sind fast exakt das, was du gerade gesagt hast. Das war so meine Resthoffnung eben, weil wir es letztes Jahr auch gesehen haben, dass als sie aus der Bye kamen, die Cowboys, du offensiv gesehen hast, wie sie Dinge verändern. Ja, war halt gar nicht der Fall. Und es ist das gleiche Cowboys-Team jede Woche, die gleiche Cowboys-Offense jede Woche, die gleichen Probleme jede Woche. Und ich habe jetzt ehrlicherweise dann auch keine Hoffnung mehr, dass sich das noch ändert. Es ist wieder absolut nichts im Run-Game. Dieses erste Third Down, dritter und fünf, was jetzt ja auch nicht, also das würde ich jetzt nicht als Short-Yardage bezeichnen. Und sie versuchen da mit dem Fullback irgendwie das First Down zu holen und Fred Warner zerlegt den halt komplett. Das war schon so der Tonesetter aus negativer Sicht für die Cowboys. Ja, sind halt jetzt wirklich Dalvin Cook und Zeke Elliott. Ich verstehe es nicht. Und dann sind wir wieder in dem gleichen Punkt. Du brauchst nahezu perfekte Spiele von Dak Prescott. Rico Dowdle hat gestern ja kurzfristig gefehlt. Das soll man vielleicht kurz sagen. Der war deswegen nicht mit dabei. Der ist kurzfristig ausgefallen. Aber dann brauchst du eben wieder nahezu perfekte Spiele von Dak Prescott, um eine Chance zu haben. Der hatte die beiden Interceptions, die erste im ersten Viertel. Da will er gegen Pressure tief gehen. Ja, er hat direkten Druck, kann nicht in den Wurf rein. Aber das war auch eine schlechte Entscheidung. Also, das war erster und zehn. Du musst da nicht den Shot suchen. Und der tiefe Safety, Jair Brown, der liest die gesamte Zeit. Also selbst wenn Prescott den mit einer besseren Plattform besser platzieren kann, Brown ist wahrscheinlich da und macht das Play. Und wenn es dann keine Interception ist, dann hat das wahrscheinlich keine große Chance auf eine Completion. Der Pass Rush für die Niners dann generell auch zweite Hälfte richtig gut. Bosa gegen Terrence Steele auf der rechten Seite, das wussten wir, dass das ein Problem für Dallas sein würde. Der zweite Pick war früh im dritten Viertel. Prescott wieder aus der Pocket. Der hat einige Plays auch gemacht außerhalb der Pocket, aber den wollte er halt zu Lamb noch werfen an der Sideline. Bei Third Down dieses Mal wollte er eben einen Play machen, den Drive am Leben halten. Und ich würde den nicht mal unterworfen nennen, weil wenn er den viel tiefer platziert, dann kommt, hat Lamb keine Chance ranzukommen. Aber Diamador Lenoir macht einfach einen super Play. Also kommt unter die Route, springt, fängt den ab noch am Catchpoint. Das war einfach ein richtig gutes Play vom Corner. Prescott hat natürlich dann noch ein paar gute Würfe später im Spiel. Das ist ein Grund, neben den Coverage-Busts, die du schon angesprochen hast, warum das nochmal eng wurde. Aber letztlich, also, dieses Spiel ist eben nochmal ein Reminder daran, ja, sie haben die individuelle Qualität mit Dak und mit Lamb, um besser zu sein als das, was sie aktuell sind. Gleichzeitig siehst du aber eben auch gerade offensiv, wo es an so vielen Stellen bei den Cowboys fehlt.
Und auf der anderen Seite haben wir eine 49ers Offense gesehen, die auch, wie gesagt, halt Probleme hatte, gerade in der ersten Halbzeit, aber dann vor allem ein Viertel lang richtig gut gespielt hat. Isaac Guerrero mit einem Breakout-Game für die 49ers, da musste ich natürlich an dich denken, war ein Draft-Favorite, kann man glaube ich sagen, von dir. Nachdem Jordan Mason raus musste mit Schulterverletzung. Next Man Up funktioniert bei den 49ers auf Running Back, zumindest was das Rushing, das Running angeht, sehr, sehr gut. Und halt, wir wissen es alle, National Tight End Day, starkes Spiel von George Kittle.
Natürlich, er hat ja auch so einen bescheuerten Gürtel dann auch danach gekriegt.
Wirklich? Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja. ja, also Purdy, erste Hälfte war nicht gut. Selbst diese Completion bei dem ersten Third Down, der tiefe Ball zu Debo, den wirft er ja klar in den Rücken. Debo macht einen super Catch. Wenn er den vor Debo platziert, ist es vielleicht sogar eine Chance auf ein richtiges Big Play noch nach dem Catch. Er hat Kittle später im ersten Viertel bei Third Down einmal komplett verfehlt. Der Turnover und Downs im zweiten Viertel, da, ja, Debo kann den vielleicht fangen, aber er ist halt eigentlich, initial ist er so wide open und Purdy wirft den auch unnötig in seinen Rücken. Waren so ein paar Dinger, die unnötig ungenau waren. Er hat den Fumble beim letzten Drive vor der Halbzeit, wo sie eigentlich nochmal dabei waren, in Field Goal Range zu kommen und er eigentlich underneath auf der rechten Seite ein Target hatte für eine, fand ich, einfache Completion, geht da aber gar nicht hin in seiner Progression, will ihn dann erst tief werfen, versucht dann die Wurfbewegung nochmal abzubrechen und dann fällt ihm der Ball aus der Hand. Das hat sie eine Scoring-Gelegenheit gekostet. Zweite Hälfte war dann wirklich deutlich besser. Drei Touchdown-Drives nacheinander, die dieses Spiel ja quasi schon entschieden haben, auch wenn Dallas da nochmal reinkam. Genau, Kittle dann natürlich ein Faktor, der 43-Yard-Catch-and-Run. Beim ersten Drive nach der Pause, kurzer Ball von Purdy, gut on time raus gegen den Blitz und Kittle macht dann den Rest nach dem Catch. Der Touchdown zu Kittle nach der Prescott-Interception gegen Pressure von der rechten Seite wirft er am Pressure vorbei zu Kittle. Und dann eben, du hast wieder mehr diese Ruhe dann auch von Purdy gegen Druck gesehen in der zweiten Halbzeit. Er hatte hier auch einmal riesen Turnover-Glück, muss man dazu sagen.
Ja.
Ganz spät im Spiel, dritter und eins, viertes Viertel, da wollte er irgendwie noch was retten, rennt raus, dachte erst, er scrambled fürs First Down, aber dann lässt er sich wieder zurückfallen, will den doch werfen. An dem Punkt sind aber drei Cowboys-Verteidiger um ihn herum. Der Wurf wird direkt geblockt und fast intercepted. Und wenn der intercepted worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich ein Pick-Six gewesen. Weil da war kein Niners-Spieler mehr da, außer Purdy, der irgendwas hätte machen können. Und dann wäre dieses Spiel vielleicht sogar noch mal echt, echt haarig geworden aus Niners Sicht.
Ja, also und dann auch noch dieser wieder ein Fumble, wo ihm einfach der Ball aus der Hand fällt, hatten wir
vorhin. Ja, genau, den meinte ich ja gerade in der ersten
Halbzeit. Achso, ja, genau. Stimmt. Ja.
also zweimal auch einfach Turnover-Glück gehabt in dem Spiel. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt in unserer Preview, das ist so ein bisschen vielleicht so ein Spiel, wo sie zu ihrer Offense wiederfinden. Auch wenn jetzt der Boxscore natürlich gut aussieht, auch was die Rushing Production angeht, fand ich das ehrlicherweise nicht so konstant, wie ich es mir erhofft hatte. Also Grando hatte dann ein gutes Spiel am Boden, auch wenn er das fast sich wieder eingerissen hätte, weil dann nochmal später im Spiel, als die Cowboys ja dann wirklich schon rangekommen sind, kriegt Purdy einen Blindside-Sack von Overshown, wo die Cowboys blitzen. Mhm. Also da wirklich Credit an Purdy, dass er den den Ball nicht verliert. Und ich glaube, das ist da eben Grando, der diesen Block vermasselt. Aber Purdy ansonsten halt auch viel am Boden wieder gemacht. Das trägt auch dazu bei, zu dieser Rushing Production. Wir haben insgesamt 8 Runs für Purdy. Das ist halt schon, also 8 Runs für einen Quarterback ist halt wirklich gar nicht so wenig.
Und die waren auch wirklich gut. Also es gab den einen, wo das Play definitiv anders geplant war. Vielleicht ist das so
der als Screen, ja, genau. Also das war Purdys vielleicht sein bestes Play in diesem Spiel. Weil das war ultra instinktiv. Ja. Wenn er den Screen einfach wirft, was viele Quarterbacks ja dann direkt einfach zack, Ball raus, Screen werfen, dann ist es wahrscheinlich auch ein Pick 6.
Ich glaube aber schon, dass das die Notfalloption ist.
Vielleicht, also
Den wirst du schon so oft trainiert haben und dann wird die Defense im Training auch schon mal auf die Idee gekommen sein, dazwischen zu gehen, dass du dann quasi als Notfalloption hast, okay, dann ziehe ich zurück und laufe selber, weil da tut sich halt dann natürlich logischerweise ein Riesenfenster auf, wenn der Defender da aus diesem Bereich
Aber du musst Bereich eben die Awareness haben.
Natürlich, deswegen meine ich auch, das war krass. Und dann der Lauf selber war auch noch gut, gute Vision.
Genau.
Ja, macht er gut.
Ich habe mir halt so aufgeschrieben, also die Scrambles von Purdy, die sind ja, da reden wir ja das ganze Jahr schon drüber, das ist ja ein großes Thema einfach generell. Und ich weiß aber halt nicht, ob das positiv ist, also es ist positiv Purdy individuell, aber ich weiß nicht, ob es positiv ist für diese Offense, wenn wir sagen, die Scrambles vom Quarterback sind ein essentieller Teil dieser Offense aktuell, weil das sollte nicht unbedingt so sein, das kennen wir halt auch von Shannon, Offenses gar nicht. Aber das hat er auch in dem Spiel wieder gut gemacht. Ricky Pearsall hatte den langen Jet Sweep für 39 Yards. Debo war wieder mehr ins Run-Game eingebunden. Also es waren so ein paar Sachen.
Zu Recht, weil er im Passspiel ein paar Dinger fallen gelassen hat, die er nicht fallen lassen darf, ja.
Ja, gut, ja. Hat aber auch ein, zwei Mal Purdy gerettet.
Das stimmt.
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Cowboys immer noch ohne Micah Parsons. Wir wussten, dass du eigentlich den Ball laufen kannst. Und ich fand's okay, wie gesagt, der Boxscore sieht ja auch super aus. 223 Rushing Yards. Wenn du das siehst, dann denkst du, wovon redet der Franke hier? Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie offensiv auch strukturell so in diese stabile Niners-Offense gekommen sind, die ich vielleicht ein bisschen mehr sehen wollte hier. Wie gesagt, es war halt eben auch einiges an Production mit den Quarterback-Runs.
Ja, ich glaube, ich habe gar nichts mehr weiter hinzuzufügen zu diesem Spiel. Aber der Druck bei den Cowboys auf Mike McCarthy wird natürlich größer. Aber lasst uns über ein drittes Spiel sprechen. Ein wildes Spiel. Die Miami Dolphins gegen die Arizona Cardinals. Am Ende gewinnen die Cardinals mit 28-27. Shoutout an Mina Kimes, die das Ergebnis mit Score richtig vorhergesagt hat. Das ist auch wild. Also 28. Wer sagt denn 28-27?
Ja, genau. Total.
Also, wer kommt denn auf diesen Score? Respekt dafür. Tua's Comeback. Auf dem Papier vielleicht jetzt in die Hose gegangen durch das verlorene Spiel. Warum das nicht ganz so richtig ist, beziehungsweise ich das nicht ganz so stehen lassen möchte, sprechen wir gleich noch drüber. Wir müssen aber erst über die Cardinals sprechen, weil die stehen jetzt 4-4, sind die Nummer 1 der NFC West mit minus 27 Punkten Differenz. Naja, daran gemessen der schlechteste Division Leader der NFL. Aber das zweite Mal in Folge, die zweite Woche in Folge, wo die Cardinals mit auslaufender Uhr und Field Goal zum Sieg schießen, die zweite Woche in Folge, dem Kyler Murray mit einem Game-Winning-Drive das Spiel rettet. Und das erste Mal, dass die Cardinals zwei Spiele in Folge gewinnen seit
gute Frage. Ist das letztes Jahr passiert? Ich glaube nicht,
Nein.
oder? Dann 21 wahrscheinlich?
Richtig. Oktober 21.
Ja, das ist, es waren keine guten Teams die letzten Jahre. Ist aber eine super Überleitung, weil ich mir aufgeschrieben habe, ich finde, Kyler Murray spielt die beste Saison seiner Karriere, besser auch als 2021, wo er ja ein MVP-Kandidat war. Ich glaube, Top 3 MVP-Kandidat bei den Quoten, als er sich verletzt hat dann. 2021 war spektakulärer, 2021 war mehr noch Playmaking, mehr dieses diese wilden Dinger, diese Downfield-Shots, spät im Down, er kreiert und so weiter. Das jetzt ist nachhaltiger. Gestern gegen Miami, er hatte 15 Pässe zwischen 0 und 9 Yards Tiefe, 13 davon angekommen für 105 Yards. Intermediate, 7 von 9 für 123 Yards und einen Touchdown. In einem Spiel, und das haben wir dieses Jahr eben auch schon anders gesehen, in einem Spiel, in dem Arizona den Ball nicht gut laufen konnte, hat er ihnen einen Floor gegeben, offensiv. Ja. Gegen eine starke Dolphins-Defense, da haben wir drüber gesprochen. Die war die letzten Wochen echt gut, Miami's Defense. Und dieses Ballverteilen ist das eine. Das Managen von Pressure, ohne dabei die Play-Struktur zu verlassen, ja, ist das andere. Das macht er echt gut dieses Jahr. Das war letzte Woche gegen die Chargers auch zu sehen. Und gestern eben auch wieder, unter anderem beim ersten Touchdown zu Michael Wilson, dritter und Goal. Dolphins stellen die Line zu, droppen zwei im Zentrum zurück, zwei Defensive Tackles, rushen aber Jalen Ramsey von der Edge, bringen letztlich nur vier, aber durch das Design ist Ramsey komplett frei, komplett freier Rusher. Und du hast sieben in Coverage mit einem freien Rusher.
Ja, ja, das Play war krass.
Und Mary lässt Ramsey halt komplett aussteigen, bleibt aber mittig im Feld. Das heißt, die Playstruktur ist intakt, die Routes sind noch für ihn verfügbar und findet eben Wilson komplett offen zum Touchdown. Beim First Down davor, also First and Goal, hat Miami auch geblitzt und auch da war ein freier Rusher. Er entkommt dem, bringt den Ball noch an. Sie haben einiges mit Blitzes versucht in dem Spiel, die Dolphins. Murray, ich glaube, bei über der Hälfte seiner Dropbacks sogar geblitzt, aber er war gut gegen den Blitz, er hat es oft geschlagen, er hat keinen Sack kassiert in dem Spiel. Und dann gibt er dir halt immer noch diese Vintage-Kyler-Plays auch. Also dieser eine, klar, zu Marvin Harrison, den wir wahrscheinlich fast jeder gesehen haben, zumindest jeder, der Red Zone geguckt hat, dritter und vier. Und sie kriegen wieder einen freien Rusher sofort durch. Murray quasi schon im Rückwärtsfallen, kriegt den noch sauber raus. Marvin Harrison steht einmal quer in der Luft und fängt den noch an der Sideline. Dann der Run fürs First Down beim letzten Drive bei dritter und vier von Kyler Murray. Und die Offense finde ich eben strukturell sieht auch gut aus. Also ich weiß, dass das ein Work in Progress ist dieses Jahr. Aber ganz ehrlich, das wussten wir. Also, dass die Cardinals jetzt dieses Jahr kein Titel-Contender oder sowas sind, das ist auch klar. Und strukturell erkennst du aber halt, was sie machen wollen. Sie haben eine klare Identität mit diesen Heavy-Sets, 12 Personnel, 13 Personnel. Sie haben eine gute Talent-Gruppe dafür. Und idealerweise wollen sie natürlich den Ball auch dann laufen können. Das konnten sie gestern nicht. Aber was wir eigentlich schon das ganze Jahr übersehen, ist, dass die Defenses dann, wenn sie daraus dann Base-Personnel defensiv bekommen, weil sie zwei, drei Titans auf dem Feld haben, dass sie dann durch die Luft schlagen können. Und das war gestern auch wieder eine Formel, die gut funktioniert hat.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, Tua tat gut. Tua tut gut, um genau zu sein. Das war offensiv richtig gut teilweise. Also vor allem gemessen daran, was man die letzten Wochen von Miami bekommen hat. Es war auch die höchste Punkteausbeute der Saison für Miami. Und vor allem hat Tua dem Run-Game auch extrem geholfen, dadurch, dass das Passspiel natürlich auch wieder besser lief und einfach, ja, die Offense mehr geöffnet hat. Er selber war über weite Strecken sehr präzise und es war einfach wichtig zu sehen, dass Tua halt dieser Offense viel mehr Floor gibt. Das Problem ist natürlich, am Ende hat es nicht gereicht. Man verliert knapp und jetzt steht man 2-5 und es wird wild diskutiert in Miami, was da jetzt die Zukunft bringt.
Ja, also da wird über Headcoach diskutiert, da wird noch mehr über GM diskutiert. Die Dolphins haben nächste Woche ein Auswärtsspiel in Buffalo. Wenn sie das verlieren, kannst du eigentlich einen Haken hinter die Division machen. Dann kannst du einen Haken quasi auch hinter die Playoff-Chancen für Miami machen. Und ich frage mich, ob wir dann an einen Punkt kommen, wo es eventuell irgendwie knallt. Also McDaniel macht jetzt auch nicht immer die beste Figur, muss man schon auch ehrlicherweise sagen. Aber ich denke, wir reden in erster Linie tatsächlich über den GM. Das wäre dann vielleicht eine Entscheidung, die du eher nach der Saison triffst. Aber weißt du, vielleicht gibt es auch mal eine schnelle dann in Season da irgendwie, dass man sagt, wir trennen uns und sind auf der Suche. Weil wir ja dann doch jetzt sagen müssen, also ja, Tua raus ist natürlich bitter. Aber wir haben schon in den ersten beiden Spielen gesagt, dass die Offense nicht gut aussah, auch bevor sich Tua verletzt hat. Und dann sehen wir halt andere Teams, die mit Backup-Quarterback gewinnen. Und zumindest kompetitiv sind offensiv. Und das waren sie eben nicht in den meisten Spielen.
Ist halt die Frage, ob die Backup-Quarterbacks bei den Dolphins gut genug waren. Weil
einerseits,
da hab ich so meine Fragezeichen.
Aber
also
du
die waren schon nochmal wenn du dir anguckst, da kommt ein Joe Flacco rein, der individuell stark
Flacco,
spielt beispielsweise.
Aber
oder jetzt ein Jameis Winston.
Die zwei fair. Aber dann guckst du halt, dass die Packers mit Malik Willis Spiele gewinnen. Zum Beispiel.
Ja.
Also solche gibt's ja eben auch. Und das Spiel gestern, es war viel Positives auf jeden Fall drin. Pressure war nicht viel da, das wussten wir auch vorher, selbst mit der Dolphins O-Line. Cardinals Pass Rush ist einfach nicht wirklich präsent. Tua hatte ein paar Mal Glück, die hatten ja einige Snap-Probleme in dem Spiel. Tua hatte ein paar Mal Glück, dass er Fumbles nicht verloren haben. Beim ersten Drive hat er einmal den Ball rausgeschlagen bekommen. Da haben die Dolphins den Fumble gesichert. Ich glaube, es gab später noch mal einen Snap, den sie vermasselt haben. Sie hatten natürlich den Safety, den sie kassieren, wo Tua den Snap nicht sichern kann. Aber sie hatten auch ein paar richtig coole Plays. Und das fand ich halt irgendwie auch mal wieder schön zu sehen, dass Miamis Offense da dann doch so ein bisschen Swagger noch hat. Dieser Behind-the-Back-End-Around-Pitch zu Wright. So habe ich auch noch nicht so gesehen. Der Shovel Pass in der Endzone, in der Red Zone, bei dem Miami aber auch nochmal Fumble-Glück hatte, tatsächlich. Und Tua hatte einmal Interception-Glück. Zumindest so eine halbe Interception-Glück, würde ich sagen, wo er einen Ball über die Mitte wirft und Kaiser White die Hände dran bekommt. Er hat einmal Tyreek Hill tief deutlich unterworfen bei 3. und 9. Aber down for down war die Offense viel runder. Das Run-Game sah auch wieder besser aus. Und sie haben es ja letzte Woche gegen die Colts so ein bisschen mit der Brechstange versucht. Hier waren jetzt auch die explosiven Runs wieder mehr da. A-Chain hatte ja insgesamt auch ein richtig gutes Spiel. Und vor allem dieses Quick-Timing-Passing-Game einfach. Das war ja eigentlich direkt mit dem ersten Drive wieder zurück. Und da hatten ja auch, viele Leute hatten auch gefragt, jetzt so, naja, müssen wir doch nicht mehr über Tua sprechen? Ist ja nicht doch mehr der Treiber dieser Offense, müssen wir ihm mehr Credit geben? Und es ist eben wirklich ja und nein. Also ja, Tua ist ein Treiber dieser Offense, weil sie sehr spezifisch um sein Skillset herum aufgebaut wurde und es schwer ist für ein Backup, das aufzufangen. Also unabhängig jetzt mal von der Qualität des Backups erstmal gesprochen, der Treiber der Offense sind Scheme-Waffen und eben die spezifischen Stärken des Quarterbacks in Kombination zusammengerechnet. Und dieses Quick-Timing-Präzisionspassspiel, dafür braucht es einfach viele Raps, es braucht gutes Timing mit den Receivern, es braucht eine Sicherheit in der Offense, die ein Backup wahrscheinlich nichts davon haben wird. Also fast egal, wen du da reinwirfst. Und das hat man hier halt super schnell gesehen, also wie schnell das alles wieder da war. Er hatte diesen wirklich Rainbow-Bucket-Wurf bei 3. und 2, kurz vor der Halbzeit auf Tyreek Hill, ein toller Wurf von ihm. Er hatte ein paar Würfe mit Zip über die Mitte, er hat den Ball gut verteilt. Er hatte zwei miese Drops in dem Spiel, die er wegstecken musste. Einmal Waddle, einmal Jonnu Smith. Also die Offense sah deutlich, deutlich besser aus. Auch hier fairerweise gegen eine Cardinals Defense, die jetzt, ich finde, so langsam sich ein bisschen fängt, aber die halt gerade im Pass Rush ja immer noch wenige Probleme bereitet. Ja, und jetzt hast du halt ein Dolphins-Team nächste Woche Season on the line. Also wenn sie das gewinnen in Buffalo, 3-5 gehen, die Record mit den Bills quasi gleichen, also ausgleichen, dann guckst du da halt ganz anders drauf, wenn sie das verlieren und vor allem, wenn sie es deutlich verlieren. Ja, ich glaube schon, dass es dann irgendwann Konsequenzen geben kann. Aber wie siehst du McDaniel denn? Also, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen.
Ja, nee, ich bin da auch irgendwie unentschlossen, weil ich glaube einfach, das war zu gut, um jetzt plötzlich zu sagen, ja, das ist kein guter Headcoach, der muss entlassen werden. Ich glaube da noch zu sehr an das, was er offensiv machen kann. Ich glaube, er ist ein zu guter Headcoach. Ich glaube, auch wenn sie ihn entlassen würden, würde er nächste Saison woanders an der Sideline stehen. Ich glaube aber, dass es so Growing Pain ist, der da gerade stattfindet. Weil es ist ja auch einfach, muss man ja ganz klar so sagen, ein sehr unerfahrener Headcoach nach wie vor und der jetzt das erste Mal vor so einer problematischen Situation steht. Und vielleicht da auch, was seine Offense angeht, bessere Antworten finden muss, die dann auch universal oder universell einsetzbar sind, unabhängig jetzt, wer genau Quarterback spielt. Das finde ich ganz, ganz schwer. Also Stand jetzt bin ich, glaube ich, eher noch Team McDaniel noch eine Chance geben.
Ich auch,
jetzt nicht voreilig die Reißleine ziehen. Ich glaube, das wäre zu früh.
Was ich mich eben frage, ist, bei dieser Roster-Construction, wir hatten ja ein großes Dolphins-Segment, als sich Tua verletzt hat.
Ja.
Und jetzt nicht nur auf Tua, sondern auf generell auch, wo stehen die Dolphins und so, wie kamen sie an den Punkt gesprochen. Ich frage mich eben bei dem Thema Roster-Construction, ist es in erster Linie, also wo kommen diese Impulse her, zum Beispiel die Offensive Line eben so zu ignorieren, wie sie es jetzt gemacht haben.
Ja.
Weil wenn wir sagen, wir haben einen Quarterback, der aus der Pocket spielt, das ist kein Tua, ist keiner, der dir eine Dimension im Run-Game gibt. Tua ist keiner, der dir viel Out-of-Structure gibt. Tua ist keiner, der regelmäßig die Pocket verlässt und Plays außerhalb der Pocket irgendwie spät im Play macht. Das ist nicht sein Stil und das wissen wir auch alle. Müsste dann nicht noch mehr der Fokus auf der Offensive Line sein? Oder kommt es von McDaniel? Eben, ich meine, McDaniel kommt aus der Shanahan-Schule und Shanahan hat jetzt die letzten Jahre ja auch regelmäßig mit solidem bis unterdurchschnittlichem Offensive-Line-Personal sehr gute Offenses aufs Feld gebracht, weil er eben viel drumherum schemen kann. Also kommt dann der Impuls vielleicht von McDaniel zu sagen, ey, ich will lieber mehr Speed und die Offensive Line, da coachen wir drumherum. Kommt es vom GM? Das sind dann so Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber deswegen würde ich eben McDaniel gerne mit einem anderen GM sehen. Und wenn wir dann Antworten kriegen, dann ist wahrscheinlich die Meinung auch klarer.
Ja, und der Gegner für die Bills, für die Dolphins nächste Woche sind die Bills. Und die haben gerade überzeugend gegen die Seahawks 31-10 gewonnen. Mhm. Was haben wir sonst noch für Spiele? Wir haben die Lions gesehen mit einem historischen Minimalaufwand, mit dem sie 52-14 gegen die Titans gewonnen haben.
Das ist unfassbar. Ich habe ja ich habe einen Screenshot dazu eben auf Twitter gepostet gehabt mit Jared Goff, der diese Statline hatte, 12 von 15, 85 Passing Yards in diesem Spiel. Und die Lions machen 52 Punkte. Die Lions hatten Touchdown Drives in dem Spiel über 23, 25, 12, 26 und 22 Yards in diesem Spiel. Plus einen Punt-Return-Touchdown. Also Special Teams war sehr relevant in diesem Spiel. Sie hatten regelmäßig
ein
kurzes
Feld. Und dann noch, glaube ich, ein langer Kick-Return.
Ja, genau.
Also zwischendurch hatten sie mal auf jeden Fall, haben die Titans 55 Yards pro Punt-Return zugelassen in diesem Spiel.
Wahnsinn. Will Levis wieder nicht gespielt bei den Titans? Ich frage mich
ehrlich. Mason Rudolph hat besser gespielt.
Ja, weiß jetzt nicht,
zumindest am Anfang des Spiels.
Das ist das positive Signal für dein Team ist. Also ich frage mich ehrlich, ob wir in Tennessee eine Situation haben könnten, wo wir über einen One-and-Done-Headcoach sprechen, weil das alles drumherum, wir haben da ein paar Mal drüber gesprochen, wie er über Levis teilweise öffentlich gesprochen hat und das kritisiert hat. Calvin Ridley, der da rauskommt und Play-Calling total kritisiert und jetzt diese Quarterback-Situation. Das Team wirkt. Wir sind noch nicht mal, also wir kommen jetzt in die Saisonmitte und das Team wirkt einfach dann. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen im ersten Jahr unter dem neuen Headcoach.
Was ich aber auch sagen möchte, ist, die Lions hätten dieses Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher, auch mit längeren Drives gewinnen können, wenn sie längere Drives hätten machen müssen.
Also davon gehe ich auch aus,
ja. Die Titans waren defensiv so schlecht, das hätten sie gewonnen. Die Falcons haben sich durchgesetzt gegen respektable Buccaneers, verletzungsgeplagte Buccaneers mit 31-26. Die Packers, du hast es gesagt, ohne Jordan Love über weite Strecken, haben die Jaguars geschlagen mit 30-27.
Ja. Jaguars, beide Receiver verloren, ne? Christian Kirk, Saison aus, Brian Thomas, weitere Untersuchungen heute, könnte auch erstmal raus sein.
Colts mal wieder ein knappes Spiel. Am Ende haben sie wieder verloren gegen die Texans mit 23-20.
Also dieses Spiel, auf der einen Seite, ich habe es dir geschrieben, das war ja mein Live-Spiel, ich habe es dir nach dem Spiel geschrieben, so selten ein Spiel gesehen, dass einfach alle Punkte, die ich vor dem Spiel hatte und die wir im Vorlauf besprochen haben, kompletten Haken dahinter gemacht. Also dieses Spiel war, diese beiden Teams sind genau das, glaube ich, was wir gerade denken, was sie sind. Beide Teams sind defensiv im Moment stärker als offensiv. Richardson in dem Spiel, Boxscore sieht wieder verheerend aus, was das Passing angeht, 10 von 32. Ich will hier nicht sagen, Richardson spielt gut, auf keinen Fall.
Da hättest du auch sehr viel Gegenwind bekommen.
Nein, also auf keinen Fall. Aber in dem Spiel spezifisch, also hat er aber auch wirklich gar keine Hilfe gekriegt von seinen Receivern. Da waren 3, 4 Drops dabei, da waren mehrere Pittman, der einen Ball nicht fängt, der contestet, dann ist am Catchpoint, aber den er fangen muss, ein tiefer Ball in die Endzone, super Pass auf Goodson war es, glaube ich, der den die fangen kann, sonst wäre es ein tiefer Touchdown-Pass gewesen. Er hat den tiefen Ball auf A.D. Mitchell in die Endzone, den er auch fangen kann, wäre ein schwieriger Catch gewesen, aber fangen kann, wäre auch ein tiefer Touchdown gewesen. Nochmal, ich will Richardson hier nicht als der arme, spielt eigentlich gut, aber der Boxscore wird seinem Spiel in dem Fall tatsächlich nicht gerecht.
Die Saints nähern sich einem Top-5-Pick mit einer weiteren Niederlage gegen die Chargers 8-26. Die Broncos haben die Panthers geschlagen 28-14. Die Chiefs bleiben weiter ungeschlagen, auch wenn man mal wieder nur das Nötigste gemacht hat, in dem Fall gegen die Raiders 27-20. Ich glaube ja, die spielen so ein bisschen mit ihren Gegnern, aber das ist ein Thema für Donnerstag. Die Commanders mit einem tippt Hail Mary zum 18-15, sehr spektakuläres Ende.
Das absurdeste Spiel. Also dieses Spiel, ganz merkwürdig. Daniels hat ja dann doch gespielt. Und die Bears, ja wirklich, die haben es ja doppelt weggeworfen, dieses Spiel. Also die haben diesen Drive am Ende, sie gehen ja mit dem Touchdown-Drive zum Schluss in Führung, 15-12. Und danach kam dann der Hail Mary der Commanders. Bei dem Drive davor für Chicago, wo es noch 12-7 für Washington stand, 84-Yard-Drive der Bears. Sie kommen an die 1-Yard-Line und haben nicht etwa irgendwie jetzt, keine Ahnung, du bist an der 1-Yard-Line, mach einen Quarterback-Sneak, lass deinen Running-Back reinlaufen. Von mir aus hast du einen Play-Action-Pass, der funktioniert. Egal. Sie versuchen einem Offensive-Tackle den Ball zu geben. Das geht schief. Fumble, Turnover. Und die Bears gehen ohne Punkt aus diesem Drive. Also Chicago, ganz, ganz schwacher Start, kam dann immer besser rein, auch offensiv, werfen aber dieses Spiel halt weg. Und das, boah, ja, also das ist schon eine bittere Niederlage.
Ja, und vor allem Tyrique Stevenson, habt ihr bestimmt auf Social Media schon gesehen, ja, der Defensive Back der Bears, der ja so ein bisschen provokant sich gegenüber der Commanders, den Commanders-Fans benimmt und wie soll man das beschreiben? Taunting halt einfach. Also ja, bisschen während aufmuckt.
Während der Hail Mary
schon läuft. So, und es gibt eine ganz interessante Erklärung von Benjamin Solak oder so eine Analyse von Hail Marys allgemein. Im Grunde gibt es eigentlich einen Defensive Back, der in der Endzone bleibt, der nicht zum Ball geht, sondern tatsächlich in der Endzone bleibt. Falls der vor der Endzone runterkommt und dann eben durch einen Tippball oder keine Ahnung, er fängt den und läuft in die Endzone, dass da zumindest noch jemand als doppelter Boden dahinter agiert. Ja. Und er bringt zumindest ein Beispiel, ich glaube, er thematisiert es gar nicht, aber zeigt ein Playsheet von einem Hail Mary, wo der quasi Snap-entfernteste Defensive Back dafür zuständig ist. Das kann natürlich von Team zu Team ganz unterschiedlich sein. Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Stevenson derjenige hätte sein müssen, der diesen Job übernimmt und es nicht mehr auf dem Schirm hat, weil er, während er irgendwie da Killekalle macht gegenüber den gegnerischen Fans, merkt, oh, das Play läuft schon, schnell rübereilt und halt komplett seine Aufgabe vergisst. Verheerend. Absolut verheerend.
Er hat sich danach Situation auch direkt entschuldigt, öffentlich, was er auch, glaube ich, machen musste. Ja, die Bears spielen ist ja generell katastrophal. Also, dass dann alle, der Wurf ist ja zu kurz von Daniels. Das ist ja ein Hail Mary, der nicht mal ankommt.
Sorry, zu kurz. Der war 65 Yards oder so in der Luft.
Ja, aber ja, voll, er ist also zu kurz. Also, ist gar keine Kritik an Daniels, aber der Wurf kommt ja nicht mal in die Endzone. Und die Bears rücken ja aber, also, es passt ja in deine Theorie, rücken ja komplett raus aus der Endzone. Deswegen ist er dann dieser Abpraller, ist er der Receiver in der Endzone halt komplett frei.
Genau, und du hast wahrscheinlich als Offensiver jemanden, der einfach in der Endzone wartet und auf solche Dinge spekuliert und eben der Defensive Back. Lass uns auch schnell über das Monday Night Game sprechen, auch wenn ich nicht weiß, wie viel wir darüber sprechen müssen, denn auf dem Papier ist es eine relativ deutliche Sache, so deutlich sie zumindest in der NFL sein kann. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die New York Giants. 5-2 Steelers gegen 2-5 Giants. Die Steelers haben zuletzt gegen die Raiders und Jets deutlich gewonnen und die Giants haben zuletzt gegen die Bengals und Eagles deutlich verloren. Mhm. Ich meine, ja, die Steelers sind vielleicht nicht ganz so gut, wie ihr Record das so darstellt, sind jetzt vielleicht kein Top-Tier-Team, aber haben die Giants hier trotzdem überhaupt eine Chance, das Spiel zu gewinnen?
Die Story ist, denke ich, relativ klar für dieses Spiel. Letzte Woche erstes Giants-Spiel ohne Andrew Thomas, ihren Left Tackle. Da stand Daniel Jones bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck gegen die Eagles, die jetzt Pass-Rush-mäßig eher unter ihren Erwartungen sind. Die Steelers sind es nicht. TJ Watt ist natürlich der Headliner. Aber Cam Hayward spielt auch eine Monster-Saison. Der steht bei 22 Quarterback-Pressures. Das sind sogar mehr, als Watt hat bisher. Überhaupt nur 5 Defensive Tackles hatten vor diesem Spieltag mehr als Cam Hayward und die hatten alle mehr Pass-Rush-Snaps als er. Alex Highsmith seit letzter Woche wieder mit dabei, der hatte ja auch 3 Spiele verpasst. Also diese Unit ist auch in Bestbesetzung. Und Pittsburgh blitzt auch gar nicht so viel dieses Jahr. Müssen sie wahrscheinlich auch nicht in diesem Matchup. Es sind keine guten Nachrichten für die Giants und ganz besonders für diese Version der Giants Offensive Line, weil klar, Left Tackle ist jetzt ein Problem. Die Interior Line ist aber auch nicht stabil. Und es wird die Giants natürlich limitieren in dem, was sie hier machen können. Steelers haben auch eine sehr gute Run-Defense dieses Jahr. Also auch darüber können die Giants wahrscheinlich nicht wirklich kommen. Die konnten ja auch gegen die Bengals den Ball nicht vernünftig am Boden bewegen, gegen die Eagles erst recht nicht. Ja, das ist dann halt wirklich so, wie viel wollen wir dann Daniel Jones da kritisieren? Gleichzeitig wissen wir auch, die Leine ist wahrscheinlich kurz. Und wer weiß, ob vielleicht nach dem Spiel dann nochmal Quarterback diskutiert wird. Malik Nabers, das ist die eine Hoffnung für die Giants offensiv.
Kann mal sehen, ob Quarterback auf der anderen Seite diskutiert wird. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß. Russell Wilson, 2. Spiel.
Ja.
Mal sehen, wie viele Moonballs wir bekommen. Aber er muss natürlich bestätigen, was er letzte Woche angedeutet hat.
Wir hatten es ja am Montag letzte Woche auch besprochen, was das für ein komisches Spiel war. Aber ganz ehrlich, wenn der hier halt Pickens wieder 3-4 Mal tief trifft und die Defense ihr Ding macht auf der anderen Seite, dann Dann reicht es wahrscheinlich. Die Giants haben einen, den wollte ich noch hervorheben, einmal kurz, einen richtig guten Rookie-Corner, Andrew Phillips. Das ist einer, über den wir vielleicht auch bald mal mehr sprechen müssen, wenn der so weitermacht. Der bringt eine gute Physis auch mit, spielt aber eigentlich nur im Slot. Also der wird wahrscheinlich nicht das Matchup für Pickens sein in dem Spiel. Und dann ist halt die Frage aus Giants-Sicht mal wieder, kann Dexter Lawrence genug Plays machen? Kann irgendwie die Steelers Interior Line, die ist angeschlagen, immer noch, immer wieder neu. Jetzt ist ihr Rookie Center ja verletzt. Können sie da eventuell genug Druck auf Wilson machen, um ein paar Fehler zu provozieren?
Steelers sind auf jeden Fall mit 6 Punkten favorisiert. Das klingt alles deutlich, aber wir wissen, in der NFL ist alles möglich. Wie gesagt, die Browns haben mit einem größeren Unterschied, mit einer größeren Line bei den Buchmachern trotzdem das Spiel gewonnen. So, Adrian, was sagst du zur Entlassung von Erik ten Hag? Das möchte ich ganz kurz noch mal wissen von dir.
Ja, manchmal muss man die Reißleine ziehen.
So also. Nämlich. Danke dafür. Das Manchester, war's für
oder?
Heute.
Das kann ich sagen, oder? Ist es richtig?
Ja, welches?
Ja. Ja, United.
Ah, gut. Gut. Bin sehr stolz auf dich. Das war's für heute von Moontalk. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit der Preview auf Woche 9. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.